Ich war vielleicht 2 Wochen Christ. Das ist eine lange Zeit her. Dankeschön. Und ich kriegte einen Anruf, dass mein Großvater sehr, sehr krank war. Der lag vielleicht im Sterben und habe den Tag frei von der Arbeit genommen und bin dahin gefahren. Ich bin gestiegen in mein altes Auto, es hat mir 300 Pfund gekostet und bin losgefahren. Und das Auto war nicht so zuverlässig, wie man das vielleicht hätte wünschen können. Und nach einer kurzen Weile ging das Öllamp an und dann fing es an zu stottern. Aber kein Problem, ich wusste das Problem. Und ich hielt an und holte eine 5 Liter Kanister Öl von hinten und machte die Deckel auf und fing an zu gießen. Und ich gießte und gießte und gießte. Und bis zu der Zeitpunkt hat kein Mensch mir erzählt, dass es gefährlicher ist beim Motor, zu viel Öl zu haben als zu wenig. Ich habe ganz großzügig gegossen. Also ich möchte nicht sagen, dass es 5 Liter war, aber 3 war es bestimmt. Und dann macht die Deckel wieder auf und fahre weiter mit einem gutes Gefühl. Nach kurzer Zeit fängt es an zu rauschen. Und es fängt an zu stottern. Und ich habe gedacht, was kann ich machen? Ich kann beten. Und ich habe gebetet und gebetet und gebetet. Herr, lass mich nur nach Monmouth kommen. Bis nach Monmouth. Monmouth ist da ungefähr halbwegs zwischen Cardiff und Shrewsbury, wo mein Großvater gewohnt hat, wo ich meine Schwester treffen sollte. Und wir wollten die Reste der Weg zusammen gemeinsam fahren. Also dieses Gebet, als der Rauch dicker und dicker würde und schwarzer und schwarzer würde, intensive, Herr, bitte, bis nach Monmouth, bitte nach Monmouth, bitte, bitte, bitte. Und nach einer Weile merkte ich, bald geht's nicht weiter. Ja? Und ich war wirklich der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich wirklich von der Autobahn runter. Und ich bin einfach auf der Rasen links, man fährt links, links auf der Rasen gefahren und dann machst du und war aus. Aber viele, viele schwarze Rauch. Ja? Und dann, als der Rauch weg war, ich sehe genau neben meinem Auto ein Schild, Monmouth. Also man muss wirklich aufpassen, wofür man betet, weil es kann sein, dass man haargenau das bekommt, was man betet. Nur bis nach Monmouth. Ja? Hätte ich vielleicht ein bisschen weiterreden können. Ja? Und das Thema für heute ist ein gefährliches Gebet. Und ich möchte heute, dass wir ein bisschen weiterkommen als diese ich-bezogene Gebete. Mein Ziel wäre, dass wir überlegen, weiter als uns selbst. Ich zu meiner Schande überlege, was bete ich dann? So oft in meine Gebete mit ich, mich, meine irgendwie da drin. Und es ist sehr ich-zentriert. Ich mag zum Beispiel Autos. Ich möchte ein neues Auto haben. Ich will ein neues Auto. Ich muss ein neues Auto haben. Und wenn man überlegt, dass man manchmal in diese ich mag, möchte, will und dann landet in eine muss haben, das ist eine gefährliche Sache ist, weil wenn wir gehen von mag zu muss haben, sind wir spätestens bei diesem muss haben nicht mehr in Gottes Wille, weil da gibt es keinen Platz für Gottes Wille. Ja? Ich muss, wo ist dann der Abhängigkeit von Gott? Man könnte sagen zum Beispiel, ich mag arbeiten, ich möchte eine neue Arbeitsstelle haben, ich will eine neue Arbeitsstelle, ich muss eine neue Arbeitsstelle haben. Ich mag Männer, ich möchte einen Mann haben, ich will einen Mann haben, ich habe einen Mann, ich muss einen Mann haben. Und wenn ihr denkt, dass ihr übertreiben bist, ich weiß noch in meiner alten Gemeinde, dass eine Freundin war da zu Besuch aus Australien und ich weiß ganz genau, wie sie da stand und mit all meinen Freunden, die waren alle Single und sagt, ich werde auf jeden Fall heiraten. Und tatsächlich unterwegs zurück nach Australien hat sie einen Mann kennengelernt, hat ihn kurz danach geheiratet. Es war die schlimmste Ehe, die ich persönlich jeweils erlebt habe. Der hat sie geschlagen, der hat sie sogar einmal probiert ins Feuer zu werfen. Also es war wirklich eine ganz schlimme. So pass auf, wenn du kommst zu dem Punkt, wo du sagst, ich muss haben. Aber wir beten, weil wir sind überzeugt, dass Gott liebt uns und Gott will uns gute Sache tun. Und wir nehmen sogar Bibelverse. Ja? Wir nehmen zum Beispiel Matthäus 7,11. Wo es steht, wenn ihr die Sünde seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihm darum bitten, Gutes tun. Also, habe ich recht. Gott will mir Gutes tun. Er will mir eine Porsche schenken. Er will mir, weißt du, das ist einfach gut, oder? Aber sind wir sicher, dass das für uns gut ist? Vielleicht Gott weiß besser, was für uns gut ist, als wir. Wir gucken ein bisschen so, man muss immer so ein Vers in Kontext lesen. Wenn man ein paar Verse vorher liest, dann sieht man in Vers 7, bittet ihn, ihr werdet erhalten, sucht ihn, ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden, etc. Das heißt, das ist doch Bestätigung, oder? Ich brauche nur Fragen und Gott gibt mir das. Wenn man aber ein großes Stück zurückliest in Matthäus 6 oder die Kapitel davor, man sieht, dass es redet über Vogel und Blumen und dass die gar nicht beten, aber Gott gibt ihnen trotzdem, was sie brauchen. Und am Ende dieser Zeit heißt es, euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Und vielleicht muss man ein bisschen mehr die Kontexte lesen, dass wir sollen nach Gottes Wille streben, wir sollen nach seinem Reich gestrebt sein. Und dann gibt uns unsere Gebete, weil sie in Anklang sind mit Gottes Herz. Lass uns denn, wenn es zu viel Bibelverse war, lass uns einfach unser Beispiel Jesus Christus anschauen. Das ist in allem, was wir tun, unser Beispiel. Und wenn wir gucken, dieser ganz schlimme Abend in der Garten Gethsemane, der Abend bevor seine Kreuzigung gucken, wie hat er da gebetet? In Lukas 22, Vers 42 steht, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Es ist, als ob Jesus seine eigenen Bedürfnisse, er hat diesen Wunsch, lass diesen Kelch vorübergehen, aber der hat es eingebettet in Gottes Wille. Gottes Wille vorher, Gottes Wille nachher. Und es klingt vielleicht, als ob ich sagen möchte, dass wir sollen nicht für unsere Bedürfnisse beten. Und das ist absolut nicht richtig. Das ist nicht, was ich meinen will. Und ich habe gedacht, wie kann ich das plastisch denn machen? Ich habe meinen neuen Freund Bromi mitgebracht. Ich bin im Sommer sehr viel geschwommen. Ich bin dann fit geworden. Ich habe gedacht, wie kann ich das nicht verlieren im Winter, weil ich mag Hallenbäden nicht. Ich habe jetzt eine Faltrad gekauft. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein ganz cooles Beispiel von wie wir sind. Ja, wir sind so da, wir hocken da auf einem Platz und wir sind zusammengefaltet, wir sind geknickt, wir bewegen uns nicht. Und so, wir beten. Und wir beten, Gott, bitte, 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 hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und so, diese Hand reicht von oben, und es ist kein vollkommenes Bild, okay, aber nur so ungefähr. Eine Hand reicht von oben und somit kann Gott uns lenken, ja? Und dann beten wir weiter und sagen, ja, aber Herr, ich kann meine Arme nicht bewegen, was soll ich mit meinen Armen machen? Also Gott sagt, okay, guck mal, hier sind deine Arme. Und dann sagt man, ja, aber ich will dahin gehen können, wo ich gehen will, beziehungsweise wo du willst, was kann ich machen? Bitte, bitte heil auch meine Beine. Und so Gott sagt, okay, ich heil dich, ich mach dich ganz. Ja? Und jetzt bist du vollkommen, jetzt bist du geheilt, jetzt bist du wieder fähig, was zu machen. Und es ist schon wichtig, dass wir diese Gebete beten, dass wir geheilt sind, dass wir fähig sind, Sachen zu machen. Aber dann, und da gibt es eine ganz coole Parallelstelle, was ich gelesen habe, habe ich nicht oben, aber es steht in Lukas 11, Vers 13, wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euer Kinder Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten. So bis jetzt ist es ähnlich. Was wird uns tun? Den Heiligen Geist schenken. So ist dieses Gutes tun vielleicht, dass Gott uns den Heiligen Geist schenkt. Also wenn man bei diesem Beispiel bleibt, ist dieser Fahrrad relativ tot. Aber wenn der Heilige Geist in uns kommt, sind wir am Leben und er sitzt quasi auf uns, wenn man will, also sitzt in uns. Und dann kann Gott uns lenken, wohin er möchte, dass wir gehen. Ja? Also Gott ist derjenige, der uns lenkt und der setzt die Ziele. Ja? Jetzt muss ich das Beispiel ein bisschen kaputt machen, weil ich muss es parken. Ja? So, es bleibt da, ich komme zurück. Also, in 2009 haben wir als Familie, wir waren so weit, dass wir gesagt haben, was will Gott eigentlich mit uns? Wir waren, Joachim und ich waren schon einige Jahre verheiratet, die Kinder waren ungefähr 17, 15 und wir wussten, jetzt kommt eine neue Phase rein. Und ich hatte sehr viel über Menschenhandel geredet und öfters mal ist die Bibelvers da, Jesaja 58. Wir haben einen Tag genommen in 2009, wo wir als Familien gebetet haben, einen Fast- und Betentag als Familie. Wir haben in Bayern, wir wohnen in Bayern, einen Feiertag, das ihr nicht habt hier in Hessen, und das ist Fronleichnam. Und das haben wir, so ein ziemlich komischer katholischer Feiertag. Wir haben gesagt, ja, jeden Tag ist gut, jeden Feiertag ist gut. Wir nehmen es zu beten und fasten und haben den ganzen Tag über diese Jesaja 58 gelesen und gebetet. Und ich möchte, dass Miriam jetzt vorkommt. Weißt du, wo ist sie? Ja. Wo ist sie? Okay, mit Kind. Und liest bitte diese relativ lange Stellen.
Ich lese jetzt aus Jesaja 58, die Verse 6 bis 11. Wahrer und falscher Gottesdienst. Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei. Zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das trügerische Reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Jesaja 61. Ich lese auch noch aus Jesaja 61, 1 bis 3. Die gute Botschaft für die Unterdrückten. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann.
Danke, Miriam. Nach diesem ganzen Tag des Gebetes sagte Joachim, ich glaube, dass wir als Familie machen gar nichts, was in dieser Verse steht. Und wir haben dann angefangen einfach zu beten, was kann ich machen? Und ich habe ein Gebet zu der Zeit angefangen zu beten, dass man eigentlich nur mit Gesundheitswarnung beten sollte. Und das ist diese: Herr, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Vielleicht ist das ein bisschen zu englisch, also was wir meinen hier, dass Gott ein gebrochenes Herz ist, Gott ist sehr betrübt, sehr traurig, sehr gebrochen über gewisse Sachen, die laufen in dieser Welt. Und er möchte, dass wir als seine Kinder auch von dieser Sache betroffen sind. So, man kann dann auch fragen, wofür dann bricht Gottes Herz? Gottes Herz bricht für Ungerechtigkeit. Es bricht für die verlorene Seele dieser Welt. Es bricht für jeden, der Hunger hat, jeden, der Durst hat, jeden, der unterdrückt ist. Jeder, der in Zwang lebt, jeder, der an Zwangarbeiter ist, jeder, der unter Zwang eine Sexsklave ist. Gottes Herz bricht für alle Arten Ungerechtigkeit, das in dieser Welt heute noch existiert. Und die Ungerechtigkeit, das in unserem Land heute noch vorhanden ist. Letztes Mal, als die Jugendgruppe Band gespielt hat, die haben ein ganz cooles Lied gesungen. Öffne meine Augen, lass mich sehen, was du siehst, Herr. Öffne meine Herzen, lass mich spüren, was du spürst, Herr. Und das ist seit dann das Gebet von Joachim und mir. Und es ist einfach so, dass ich seit langem jetzt diese Themen Menschenhandel am Herzen habe. Und so, wenn wir über Menschenhandel reden, da gibt es verschiedene Worte dafür. Ja? Gibt es Menschenhandel, gibt es moderne Sklaverei, da gibt es, man hat letzte Zeit über Schlepper gehört. Lass mich ganz kurz erzählen die Unterschiede. Ein Schlepper oder jemand, der geschleppt ist, ist jemand, der selbst Geld bezahlt hat, um illegal in ein anderes Land zu kommen. Sehr viel Geld. Man redet im Moment, dass die afrikanischen Länder bezahlen 5.000 Euro hierher geschleppt zu sein. Das ist sehr, sehr, sehr viel Geld für den. Jemand, der ein Opfer von Menschenhandel ist, ist jemand, der gehandelt ist als Mensch. Das heißt, er wird gekauft, verkauft. Der ist nicht mehr sein eigener Mann oder Frau. Sogar früher, ihr wisst von den alten Sklavenzeiten, dass man eine Markierung drauf hat, eine Nummer oder sowas. Heutzutage in der Sexindustrie, die Zuhälter, die tätowieren die Mädchen mit dem eigenen Namen. Das ist mein Besitz, das gehört mir. Also deswegen reden wir auch von Sklaverei heute. Es ist sklavenähnliche Zustände. Das heißt, dass diese Leute, die in diese verschiedenen Arten von Sklaverei oder Menschenhandel gewickelt sind, und die zwei hängen öfters mal zusammen, die haben keine freie Wille, die arbeiten lange Stunden in unmögliche Situationen, unmögliche Zustände. In manchen Ländern kriegen vielleicht ein kleines bisschen Reis, ein kleines bisschen Wasser, aber es war es. Sie sind meistens, wenn sie rauskommen, total verhungert. Und die kriegen kein oder kaum Geld für das, was sie machen. Jemand anders nimmt das ganze Geld. Und es ist ein bisschen mehr, als was wir so manchmal sagen, oh, mein Chef ist ein Sklaventreiber oder oh, ich fühle mich versklavt. Das ist eine ganz andere Tiefe. Heute leben weltweit 45,8 Millionen Menschen in der Sklaverei. Das ist eine neue Statistik, es waren bis jetzt immer 27 Millionen. 45,8 ist der neue dieses Jahr. Und das ist auch nur geschätzt. Die dunkle Ziffer ist vielleicht 3-4 Mal höher. 45,8 Millionen. Wie groß ist das? Ich habe überlegt letzte Woche, wie kann man das ein bisschen plastischer darstellen? Wenn man zufällig die EU nimmt und die 25 größten Städte in der EU nimmt, das ist fast haargenau die Wohneranzahl von dieser Zahl. Das kommt dann auf 85,98 Millionen, also ist fast das gleiche Zahl. Das heißt, von London bis Valencia in Spanien, diese ganze Städte, jeder Mann, Kind, Frau ist versklavt. Wenn man das vielleicht vorstellen könnte, das ist wie groß das Problem ist. In Deutschland wäre das, in diese 25 Städte ist zum Beispiel Berlin, Hamburg, München und Köln. Ja, also diese Größe von diesen Städten, alle versklavt. Das Problem ist, wenn man anfängt, das anzuschauen, ist es ein Riesenproblem. Und man ist ganz schnell gelähmt. Ja? Also gelähmt, was kann man machen? Ja? Also wie soll man da einsetzen? Und was wir entschieden haben, Joachim und ich, mit ein paar Freunden zusammen, wir haben eine Organisation, welche Formen von Menschenhandel gibt es? Vielleicht nur da kurz dazu. Da gibt es eine Sache, das heißt einfacher als Englisch, Debt Bondage, ja? Schuldknechtschaft. Das ist eine Sache, das wahrscheinlich nicht so oft in Deutschland läuft, aber sehr, sehr häufig in zum Beispiel Indien. Ein Mann kann seiner Familie kein Essen geben, weil er einfach keine Arbeit hat. Und er leiht $10 aus. Und derjenige, der ihm das ausleiht, der sagt, hey, wieso kommst du nicht und arbeitest in meinem Steinwerk? Und dann kannst du es viel schneller abarbeiten. So, okay, cool, mache ich das. Und nach 6 Monaten sagt er, ich gehe jetzt zum Chef und sage, das muss 10 Dollar, das muss schon abbezahlt sein. Ja? Und der Chef sagt, tja, die 10 Dollar sind längst weg, aber ich habe dich Essen gegeben, du hast irgendwo geschlafen in der Zeit, jetzt schuldest du mir 50 Dollar. Wieso holst du nicht deine Frau und dann schafft die das schneller ab? Und er holt seine Frau, gleiche Geschichte, dann holen die Kinder. Und da gibt es Familie da, und das ist nicht wenig, die bis zur dritten Generation versklavt sind, nicht weg können von diesem Steinwerk, wegen einer 10 Dollar Schuld. Und da gibt es Organisationen wie die International Justice Mission, lauter Rechtsanwälte, die hingehen und diese Leute retten. Deswegen kennen wir überhaupt die Geschichten. Da gibt es auch eine andere Form der modernen Sklaverei, Bettelkinder. Die sind kleine Kinder, man sieht zum Beispiel in Städten wie Dublin, sieht man die sehr, sehr viel. Kleine Kinder, die betteln. Die sind nicht freiwillig da. Die machen das nicht, um ein bisschen Schokolade zu kaufen. Die sind geschickt unter Zwang, unter Drohungen, unter Gewalt und müssen betteln. Und die geben das ganze Geld ab. Die gibt es in Zwangsarbeit. In England vor ein paar Monaten ist es rausgekommen, also es ist relativ typisch, dass auf einer Baustelle, da waren 8 Männer vom Ausland, und die sind hingefahren morgens, haben da gearbeitet, abends zurück, abgeschlossen in einem Haus, Brot und Wasser unter die Tür und am nächsten Tag wieder abgeholt. Sogar der Arbeitgeber wusste nichts davon, weil es war ein Arbeitsvermittler, der das getan hat. Ja? Wie viel das läuft in Deutschland, wissen wir nicht, aber wir vermuten unter Haushälterinnen solche Arbeit, dass es relativ häufig passiert. Was wir auch haben, und das ist wahrscheinlich das Präsenteste in Deutschland, ist, wenn wir 2 weitergehen können, noch eine, Sexsklaverei. Wir nennen das so schön Zwangsprostitution hier. Prostitution, wie ihr wisst, ist legal in Deutschland. Und wir denken, dass jeder, der das macht, das freiwillig macht. Aber überleg mal, wenn du dein 5 Jahre altes Kind fragst, was willst du werden, wenn du erwachsen bist, wie viel von denen sagen, ich will Prostituierte sein? Keine. Was passiert dann, dass sie teilweise mit 14, 15, 16 oder 17, 18, 19 plötzlich Prostituierte sind? Also der Vernunft allein sagt, dass ein Zwang dahinter ist. Und es ist manchmal schon ein Zwang, dass man Geld braucht. Häufig ist man aber, ist es durch Betrug. Die kommen vom Ausland, sind versprochen, in ein Restaurant zu arbeiten, in einem Hotel zu arbeiten. An der Grenze kriegen sie den Pass abgenommen und dann sind sie voll drin, die landen in ein Bordell. In Deutschland, 1,2 Millionen Menschen am Tag besuchen eine Prostituierte. Das ist viel. 1,2 Millionen Männer. Wenn man das hochrechnet, nimmt die Kinder weg, nimmt die Frauen weg, nimmt es weg, dass man geht nicht jeden Tag. Ja? Aber wahrscheinlich 1 Mann in 3 in Deutschland besucht regelmäßig eine Prostituierte. Und das ist keine Gemeinde freigesprochen davon. Wenn man überlegt, dass man weiß, dass die Frauen in Deutschland zwischen 15 und 30 Männer am Tag bedient. Jetzt spreche ich direkt mit den Männern. Die sind nicht gerne da. Die sehen dich nicht gerne. Stell dir mal vor, du bist Nummer 30. Wie gerne denkst du, dass sie dich sieht? Sie hat gestern auch 30 bedient, letzte Woche auch 30, letzten Monat auch, letztes Jahr auch, jahrelang. Es ist unglaublich viel Zwang und viel Gewalt in diesem Metier. Also, was haben wir gesagt, was können wir machen? Joachim und ich haben eine Organisation gegründet, Hope for Freedom, Hoffnung auf Freiheit. Und standen da auch eine Weile, haben immer noch nicht gewusst, was wir machen. Okay, wir haben jetzt ein Non-Profit. Und es ist, hat sich einfach herauskristallisiert über die Jahre, dass unsere Arbeit ist in der Präventionsseite. Uns interessiert vielmehr, die Mädchen zu stoppen, dass sie gar nicht da reinkommen, als die zu retten, nachdem sie beschädigt sind. Also es ist sehr wichtig, dass Organisationen wie Gabi Wendlands Organisation in Hamburg, Mission Freedom oder Rondas Gruppe in Berlin, Pink Doors, dass sie diese Frauen, die raus möchten, eine christliche Zuhause geben, wo sie nicht nur physisch sich erholen können, aber auch seelisch. Ganz, ganz wichtig. Unser Problem ist, dass, also mein Gefühl ist, es ist zu spät, das ist, bin nur ich. Ja? Also es ist, als ob man die Tür zumacht, nachdem das Pferd weggelaufen ist. Ja? Uns interessiert die Präventionsseite. Mir liegt auch sehr die Kinder am Herz, die Minderjährige. Es ist so, dass wir gingen zusammen nach Gabi in, auch 2009, glaube ich. Und ich habe sie eine Frage gestellt. Gabi, wenn die Polizei in die Bordells gehen in Hamburg, Entschuldigung, finden sie Kinder? Der Grund für die Frage war, ich habe ein Buch von dieser International Justice Mission gelesen, also der Leiter ist ein Menschenrechtsanwalt, Gary Haugen, und er hat ganz coole Bücher gelesen, also wenn ihr was lesen möchtet, liest es, aber es ist harte Brocken. Okay? Aber der hat gesagt, dass die waren in Kambodscha. Kambodscha ist ein ganz schlimmes Gebiet, in das die Bordells haben für Kinder, 3 bis 8 Jahre alten Kinder. Und es ist unsere Männer, die hingehen. Es ist nicht die aus Kambodscha. Das ist Deutsche, Engländer, Amerikaner, Australier, die da hingehen. Und da war ein BBC-Reporter da, der wollte, die haben wochenlang das vorbereitet, diese Kinder zu retten. Und da war ein BBC-Reporter und der sollte ein Video machen von dieser Rettungsaktion. Und er stand da und hat gevideot, dann hörte das Geschrei von Kindern, schmeißt das Kamera zur Seite, läuft hin und hat ein kleines 5 Jahre altes Mädchen gerettet. Und sie hat in sein Ohr geflüstert, warum bist du nicht früher gekommen? Das hat einfach mein Herz gebrochen. Und das ist der Grund, dass ich in dieser Arbeit gerne arbeite, weil ich möchte diese Minderjährige retten. Ich habe Gabi gefragt, gibt es in Deutschland Kinder? Weil wenn unsere Männer gehen nach Thailand zum Beispiel wegen Kinder, denken wir wirklich, dass die Art von Menschen sind, die verzichten den Rest des Jahres. Ja? Und sie hat gesagt, es ist so, Carol, die Polizei gehen in den Bordells und die sehen, die finden, was sie denken, ist ein Kind, aber im Pass steht 19, die können nichts machen. Wenn jemand mir sagt, ich weiß nicht, was in meiner Kindheit passiert ist, aber wenn jemand mir sagt, du kannst nichts machen, das ist wie ein Reflex, ja? Ich zeig's dir. Also ich kann nichts. Probier's aus, nächste paar Wochen. Ich glaube, du kannst es nicht. Also ich, wahrscheinlich wird so reagieren, ich zeig's dir. Und ich bin Physiotherapeutin, ich habe überlegt, medizinisch, wie kann man dann Alter erkennen? Und es ist eine lange Geschichte, ich probiere es kurz zu halten. Ich kam auf diese Idee, dass man mit Ultraschall Wachstumsfüge sehen kann. Also wenn das Mädchen wirklich 19 wäre, sollte die Wachstumsfüge im Hand zu sein. Und wenn die Polizei mit einem Ultraschall erkennen kann, dass die Wachstumsfüge noch da sind, dann ist das doch ein Minderjähriger. Ja, das ist so der Gedanke. Und der Gedanke ist ähnlich zu einem Alkoholtest, das die Polizei benutzen. Ja? Das heißt, die Polizei, keiner von euch natürlich, halten euch an, weil euer Fahrstil ist ein bisschen komisch. Ja? Und sie sagen so, ja, Schritte 1 sieht komisch aus, kommt zu der Seite. Schritte 2, Alkoholtest. Und wenn es positiv ist, Schritte 3, kommt sie jetzt mit mir bitte zu Revier. Eine ähnliche Sache, habe ich gedacht, könnte man am Frankfurt Flughafen haben, wo der Polizist sagt, du siehst nicht aus wie 19, komm zu der Seite. Schnelltest, Wachstumsfüge sind vorhanden, du kommst mit mir. Und so kommt das Kind erstens nicht ins Bordell, oder das Minderjährige, und zweitens, man kann die behalten, weil ein Passbetrug ist ein schweres Vergehen. Ja, so das ist so der Art, wie es funktioniert. Und ich dürfte diese Idee, ich bin sehr hartnäckig, ich habe dann bei der Bundeskriminalamt mehrmals angerufen und irgendwann mal dürfte ich dann einen Vortrag halten bei der Symposium für nationale Sicherheit bei der Fachhochschule für Polizei in Münster. Und tatsächlich haben sie uns sehr, sehr viel Geld gegeben, um diese Forschung zu beweisen, dass es wirklich funktioniert. Das Geld war für die Fraunhofer-Institut, wir haben noch keinen einzigen Pfennig davon bekommen. Aber die Fraunhofer haben das Gerät jetzt soweit, es ist jetzt fertig und wir fangen jetzt die... Dankeschön. Wir fangen jetzt die klinische Arbeit an, weil wir müssen jetzt beweisen, dass es funktioniert. Ich weiß seit ungefähr 7 Jahren, dass es funktioniert. Gott hat mir das einfach so gegeben wie ein Geschenk. So ist es. Und ich muss diese ganze Zeit Geduld lernen, einfach zu warten, bis es auf der korrekte Weise bewiesen würde. Aber die Leiter von der Bundeskriminalamt und die Präsident von der Bundespolizei haben zusammengetroffen, haben gesagt, sobald das es durch die Forschung ist, wird es eingesetzt in alle deutschen und österreichischen Flughäfen. Und ich bin im Moment in Gespräch mit EU-Politikern, dass es in der ganzen EU eingesetzt wird. So, das ist eine Sache, dass wir machen, Handscanner. Und der Grund für dieses Bild links, der war vor nicht so kurzer Zeit, da war eine Straße in Wien, das hat geheißen der Teddybärstraße, wo jeder wusste, da kriege ich Kinder. Ja? Nur, dass man, wenn man Polizei hier in Deutschland fragt, gibt es Kinder in Deutschland, die sagen alle nein, weil es ist sehr schwer für den zu beweisen. Durch diesem Handgerät, wir hoffen denen ein Beweismittel in der Hand zu geben. Die kriegen dadurch eine Bestätigung auf das Verdacht. Der Polizist macht das Test, bekommt auf sein Handy einfach eine Ampel, rot, behalt das Mädchen, sie ist unter 18, grün, lass sie gehen, sie ist über 18. Was kann man noch machen? Vielleicht denkt man, dass in Deutschland es kein großes Problem ist und dass da alle die Prostituierte Ausländer sind. Aber da gibt es eine Sache in Deutschland, das heißt Loverboys. Die neueste Statistik von der Bundeskriminalamt sagen, dass in Deutschland die Prostituierte sind zu 28% aus Bulgarien, zu 27% aus Rumänien und zu 24% Deutschland. Das heißt, ein Viertel aller Prostituierte in Deutschland sind Deutsche. Wie kommt denn ein deutsches Mädchen in diese Metier? Und das ist durch eine Sache, das heißt Loverboys. Ein Loverboy ist ein älterer Mann, älter als das Mädchen, der befreundet sie, der will mit ihr befreundet sein, der schenkt sie ganz tolle Sachen wie Handys, tolle Klamotten, geht mit ihr essen und langsam wickelt sie ab von ihr soziales Umfeld, so sie keinen Kontakt mehr hat zu Eltern, zu Freunden. Ein Staatsanwalt im Juni auf einer Konferenz hat gesagt, die haben zwei Mädchen gefolgt, 3 Monate lang auf ihr Handys. Außer dieser Loverboy, kein einziger Kontakt auf ihr Handy. Das ist unvorstellbar. Denk an neue Kids, wie oft die mit ihren Freunden telefonieren. Aber die schaffen totale Isolation. Also was wir machen, ist, wir gehen in Schulen und wir erzählen die Kids von der 7. bis 12. Klasse über dieses Phänomen. Und da hoffe ich, war bei einigen von euch, die in der Woche in der Paul-Gerhardt-Schule in Hanau. Der Gedanke ist, wenn das Mädchen diese Masche, ist immer die gleiche Masche, wenn diese Masche erkennt, dass sie vielleicht nicht in diese Trick einfällt. Auch, dass der Bruder passt auf die kleine Schwester auf, dass du auf deine Freundinnen aufpasst. Weil öfters mal, wenn du selbst eingewickelt bist, du bist total verliebt in diesen Typ. Du kannst selbst dich nicht retten. Du brauchst Leute von außerhalb, die einfach dich zur Seite nehmen. Aber da es präsent ist, das Problem ist, wenn das Mädchen eingewickelt ist, es ist sehr schwer, auf den rauszukommen. Wir haben 2 Fälle gehabt in der letzten Zeit bei uns. Eine war ein Mädchen, sie war 14, hat auf Facebook diese Typ kennengelernt. Und der war 27, der war tätowiert von oben bis unten. Alle seine Freundinnen waren Hells Angels. Und der hat sie vergewaltigt, der hat sie gezwungen, Sex mit anderen seiner Freunde zu haben. Und sie war kurz davor, weil dann ist sie quasi prostituiert. Der hat natürlich Geld dafür verlangt. Und kurz davor, in diesen Weg zu gehen. Und dann hat sie gesagt, nee, das will ich nicht. Ich will kein Tattoo. Ich will keinen neuen Pass. Der wollte einen neuen Pass mit ihr machen, dass sie älter scheint, als sie ist. Er wollte mit ihr auf Marokko dann im Urlaub fahren, dann wäre sie weg. Ja? Und sie ging zu ihrer Mutter und die Mutter und sie kam zu uns und wir haben das geschafft, dass sie raus ist. Also, aber hauptsächlich, weil das Kind so stark war. Ja? Es ist eine gefährliche Medie. Wir haben ein anderes Beispiel. Eine Lehrerin hat diesen Sommer unsere Schulung gemacht und sie, eine Woche nachdem sie ihr erstes Unterricht gegeben hat, hat sie mich angerufen und hat gesagt, hey, wir haben gerade ein Mädchen, die ist so brutal zusammengeschlagen in der Schule, das ist ganz in der Nähe von hier, so zusammengeschlagen in der Schule, dass sie musste ins Krankenhaus und das Kopf genäht bekommen, ja. Nicht angenehm. Und diese 2 Mädchen waren von außerhalb der Schule. Und das war vor die Augen von 2 Lehrer. Ja? Und die haben dann den Vater angerufen. Und der hat gesagt, ja, meine Tochter ist ein Opfer von einem Loverboy. Sie war 14 Jahre alt im Schwimmbad, kam eine 32 Jahre alten Typ auf sie zu und seit dann ist sie mit ihm befreundet. Und diese 2 Mädchen, das mein Kind zusammengeschlagen haben, die waren 2 von den 6, die im Moment arbeitet. Er hat 6 Mädchen, wo er bereitet für diese Prostitution Beruf. was kann ich machen? Und das Problem ist, dass auch wenn die Eltern es wissen, es ist sehr schwer für den was zu machen. Deswegen ein Traum von uns ist, eine Freedom Home aufzumachen. Ich bin sehr ungeduldig, am liebsten gestern. Ich hätte gern, dass wir ein Heim aufmachen. Es wird wahrscheinlich eine Wohnung sein, dass man schnell umziehen kann, wenn wir das nötig haben. Wo wir Psychologen haben, Sozialarbeit, alle die Leute, die wir brauchen, auch Seelsorge für das Kind und die Elternteil. Dass der Mutter und Kind oder Vater und Kind können da kommen, vielleicht zuerst für 2 Wochen, in einer Art so ein bisschen Schnaufpause, dass man lernt ein bisschen über das Problem. Aber dass es vielleicht sogar zu dem Punkt kommen muss, dass es wie ein Kinderheim ist, wo das Kind auch bleiben kann. Also das ist eine Sache, wo ich im Gespräch bin mit Polizei und Sozialamt im Moment, wie man sowas machen kann. Aber das ist ein Traum von uns. Uns fehlt im Moment das Geld dafür. Aber das ist so eine Richtung, in die wir sehr, sehr gern gehen möchten, dass diese Kinder gar nicht in der Prostitution kommen. So, was machen wir dann zusammenfassend? Okay, Netzwerk ist noch eine Sache. So, wir machen diese Sachen, Handscanne und wir sind gegen Loverboys. Aber das zu machen, ist ein Riesenproblem. Und das geht nur, wenn du zusammen mit anderen arbeitest. Also Joachim arbeitet mit Gemeinsam gegen Menschenhandel. Das sind christliche Vereine in Deutschland, die gegen Menschenhandel sind. Und die treffen mindestens einmal im Jahr in Berlin. Wenn ihr diese Woche ein bisschen Vertrauen zu den Politikern verloren habt, ich möchte euch ein bisschen mehr geben, weil wir haben einen ganz tollen Mann in Deutschland, der ist Politiker und der heißt Frank Heinrich, der ist Sozialarbeiter, der ist auch Theologe und der ist sogar Offizier bei der Heilsarmee. Und er ist jetzt Bundesabgeordneter. Hat uns mal gesagt, das war ganz coole Vorbereitung. Der hat öfters mal in ein Zirkuszelt gepredigt mit lauter Betrunkenen und Obdachlosen und Alkoholiker. Und es war eine coole Erfahrung. Es war sehr gutes Vorbereiten für den Bundestag, sagte er. Aber ich glaube, der hat gemeint, weil es so eine Rundung war, in dem er predigen muss. Ja? Aber der hat es auf die Fahne geschrieben, dass er möchte, dass dieses Problem im Griff genommen wird in Deutschland, dass man keine Menschenhandel hat und keine Zwangsprostitution. Um das zu machen, wir brauchen diese Netzwerk mit Gemeinsam gegen Menschenhandel. Ich arbeite mit der European Freedom Network. Das ist europäische christliche Vereine, die gegen Menschenhandel arbeiten. Ja, und da sehen wir einfach die Notwendigkeit von diesen Kontakten. Ja, ich habe diese Woche mit ein paar Frauen von unserer Schwestergemeinde City, Hope City Church in Frankfurt gesprochen. Die hatten eine Bulgarierin, die haben gesagt, was können wir machen? Wir haben kein Safe House für dieses Mädchen. Die haben gesagt, ja, aber ich habe Kontakt in Bulgarien. Also eine Frau da hat ein Heim, wenn du das Flugzeug packen kannst, sie muss halt einen Pass haben, das ist immer das Problem, dann können wir sie dahin fliegen zu einem Safe House in Rumänien, weil sie will nach Hause. Ja? So, was ist dann Gottes Herz, also nächste. Was ich entschieden habe, lange Zeit, wie kann ich das machen? Ich habe entschieden vor langer Zeit, dass dieser Satz, ja, wenn das, wofür du lebst, nicht wert ist zu sterben, warum machst du es? Ich will, dass mein Leben was ausmacht. Ist es gefährlich, was wir machen? Ja, das sind mafiöseartige Organisationen, die dahinter stecken, aber ich liebe Gefahr. Also tut mir leid, ich liebe Gefahr. Ich bin international Wildwasser-Kanuslalom gefahren. Ja? Ich liebe das, auf diese Wildwasser, das ist einfach cool. Also ich mag Gefahr und ich bin für diese Arbeit geschaffen. Ist nicht jede hier im Raum, das weiß ich. Wenn ich mit euch über diese Themen spreche, ich weiß, dass höchstens 2% von euch werden vielleicht interessiert sein in dieser Sache. Die Frage bleibt natürlich, was kann man machen? Und diese Frage möchte ich gar nicht beantworten. Ich glaube, das kannst nur du zusammen mit Gott ins Gebet bringen. Vielleicht ist es so, dass du unter den Flüchtlingen arbeiten möchtest. Vielleicht in ein Kinderheim, vielleicht in ein altes Pflegeheim. Vielleicht willst du unter Menschenhandel oder Prostituierte oder sowas arbeiten. Da gibt es viel Not in unserem Land. Aber Gottes Herz bricht vor Ungerechtigkeiten. Ich glaube nicht, dass er uns heil macht, nur heil zu sein, sondern irgendwas zu tun für ihn. Ich hoffe, dass ich eure Augen aufgemacht habe heute. Und ich möchte jetzt ein Video zeigen, wo es heißt, mach die Augen nicht wieder zu. Das ist von der European Freedom Network. Tränen im Auge jedes Mal, dass ich diesen Film sehe. Es passiert überall, diese Menschenhandel, auch in unserer Gesellschaft. Und ich möchte euch nur eine Herausforderung sagen. Du kannst zu Gott beten und sagen, heil mich. Aber die Frage ist, wozu? Ja? Vielleicht entscheidest du, doch nicht zu bewegen. Doch deine Hände und deine Beine einfach zu falten und zu sagen, ich weiß vielleicht davon, aber ich will nichts darüber machen. Vielleicht sagst du sogar, Gott, ich mache mich zu. Es ist deine Entscheidung. Willst du Teil der Lösung sein? Lass uns beten. Vati, weißt du, dass dies ein sehr schweres Thema ist heute Morgen. Und trotzdem, es ist dein Herz. Dein Herz bricht vor Ungerechtigkeit. Du möchtest, dass jeder zuerst in dieser Welt gerettet ist. Und wenn jemand hier ist, Vater, der dich nicht kennt, der erste Schritt ist, dich und den Heiligen Geist kennenzulernen. Und ich bitte, dass die vorkommen nachher mit dem Prayer Works Team sprechen. Aber viele hier, die sind schon lange Christ. Und vielleicht sind wir einfach in ein bisschen unsere Komfortzone gelandet. Da gibt es vieles in dieser Welt, was wir machen können. Und ich bete, Vater, dass du Herzen bewegst heute. Dass du Leute einfach in Bewegung bringst. Dass sie bewegt sein können zu deinem Ziele. Dass sie ein Teil deiner Lösung sein können für das Problem. Du hast uns nicht von der Welt gerettet, sondern für die Welt. In Jesus' Namen. Amen.